Willkommen zu Trashologin, dem Podcast, in dem wir einen psychologischen Blick auf Trash-TV werfen. Wir sind Risa, Franzi und Dina, wir sind Psychologin und jede Woche sprechen zwei von uns über Trash-TV. Wir glauben nicht, dass Trash-TV nur ein Guilty Pleasure ist, sondern dass wir durch die Formate mit euch zusammen viel über menschliche Interaktion, soziale und romantische Beziehungen und sogar Psychologie als Wissenschaft lernen können. Ich bin Dina, ich bin Psychologin und in den letzten Jahren habe ich an verschiedenen Universitäten in der Forschung und in der Lehre gearbeitet.
Und ich bin Franzi, ich bin auch Psychologin, arbeite in der Forschung und schreibe dabei ein Buch.
Heute reden wir über die Folgen 9 bis 12 von The 50 und es geht vor allem um eins meiner Herzensthemen, Pick Me Girls.
Endlich, ich wollte so lange schon mit ihr darüber reden. Okay, let's go. Hi Dina, wie geht's dir?
Mir geht's gut und dir?
Mir geht's auch gut.
Fanden Sie, jemand in den Spotify-Kommentaren wollte, dass wir Sophia Chomalas menschenverachtende Moderation besprechen?
Aber das haben wir doch schon ein bisschen bei Are You The One?
Das haben wir tatsächlich schon ein bisschen. Und ich musste so lachen, als ich den Kommentar gelesen habe. Ich habe mich sehr gefreut, denn genau den gleichen Satz, den habe ich diese Woche ja auch bei Max Richard Lessmann bei Radio Island gehört. Der hat nämlich da das so genannt und da gesagt, dass Sophia Chomalas Moderation menschenverachtend ist. Und ich musste da auch sehr schmunzeln. Und Franzi, du hast recht, wir haben tatsächlich ja in den Folgen von Are You The One im letzten Jahr haben immer mal wieder angerissen, dass Sophia Chomala, wie sagen wir es jetzt nett,
problematische Äußerungen tätigt.
Allerdings. Und ich finde, die Person in den Kommentaren, die hat halt auch absolut recht. Und ich finde, wir müssen dazu noch mehr sagen und es nochmal ganz detailliert einordnen. Und es steht auch auf unserer Liste. Und ich würde sagen, sobald Are You The One wieder losgeht, dann machen wir das auch. Aber ich hoffe, dass die Folge heute tröstet vielleicht die Person, die den Kommentar geschrieben hat, ein bisschen über die noch dann längere Wartezeit hinweg. Denn für mich ist Sophia Chomala einfach so das ultimative Pick-Me-Girl. Und um Pick-Me-Girls geht's heute ganz ausführlich. Also,
Dina, wir starten mit Folge 9.
Allerdings. Und Franzi, ich fand dieses Uhrzeitspiel, das fand ich sehr toll. Ich fand das endlich mal, war das ein gutes Spiel. Das hat mir gefallen.
Mir hat das auch sehr gut gefallen, weil man musste so ein bisschen klug, flink nachdenken. Ich fand das gut. Es hat ein paar, ich überlege mir bei diesen Spielen immer, was für Skills misst das? So richtig, das ist mein Forscherin-Nerditum. Und ich mochte, was das gemessen hat. Man musste schnell denken.
Ja, vielleicht misst das so ein bisschen kognitive Flexibilität?
Ja, ich glaube schon. Und auch so ein bisschen noch Strategie, ne? Weil die konnten ja entweder auf den Minutenzeiger, um nicht rauszufliegen, oder auf den Stundenzeiger, um die erste Person zu sein. Und das fand ich auch direkt auffällig, dass die Männer direkt gesagt haben, ich gehe auf die Stunde. Spannend.
Was mir auch aufgefallen ist, die Jenny hat ja dann den Chris rausgewählt. Und das hat mir gar nicht gefallen, dass dann so dieses ganze Männerrudel so getan hat, als wäre die Jenny jetzt total dumm. Und als wäre es total blöd, dass sie den Chris rausgewählt hat. Denn eigentlich, von Jennys Perspektive, ist es total schlau. Denn dieses Männerrudel, das sollte zerschlagen werden. Weil für alle, die nicht da drin sind, ist es ja einfach die ultimative Gefahr.
Absolut. Aber das ist mir aufgefallen, das machen die eh voll oft. Wenn denen irgendwas nicht passt, wenn es gegen deren Strategie geht, dann sagen die einfach, das sei dumm. Die Aussage ist dumm, um ehrlich zu sein.
Total.
Und weißt du, was mir noch aufgefallen ist? Der Chris braucht Sonnencreme, Dina. Das ist mir ein ganz ernstes Anliegen. Das sieht nicht gut aus und es ist ganz klar nachgewiesen, dass Sonnenbrand zu Hautkrebs führt. Das sind ganz große Effekte. Und der Chris, das ist wirklich, ich konnte das gar nicht angucken, ne?
Franzi, ich glaube, der Chris, der braucht noch ein paar mehr Sachen als Sonnencreme. Denn der Sonnenbrand, also wenn ich ehrlich bin, das ist nicht sein einziges Problem.
Ja, die Sache greift tiefer, ne?
Ja, und muss ich sagen, ich bin beim Chris, bin ich auch beim Zugucken in den letzten Wochen, Monaten, wo der in anderen Formaten noch war, ich bin zunehmend erschrocken. Denn wir haben ihn ja kennengelernt im Sommerhaus vor, ich weiß es gar nicht mehr, ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, da war der ja mit der Eva. Und da hat man ihn das erste Mal so öffentlich gesehen. Und ich fand den da hervorragend. Ich fand, der war total nett, der war so gelassen, der war so ein richtiger Fels in der Brandung, vor allem für die Eva. Das war ja die Staffel, wo die so richtig ausgegrenzt wurde von ihrem Ex-Partner, Ex-Affäre vom Bachelor. Und da hat er mir richtig gut gefallen. Da habe ich mir gedacht, was für ein toller Typ. Und also jetzt in diesem Format, ich finde den einfach völlig anders. Ich weiß nicht, ob wir jetzt in den letzten Wochen und Monaten einfach nur so eine andere Seite von dem sehen, die wir vorher halt einfach nicht gesehen haben. Oder ob irgendwie zwischendrin diese ganze Trennung, die ganzen Sachen, die passiert sind, ob die dem einfach so zugesetzt haben. Weil ich finde, es einfach ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Also ich kenne ihn ja jetzt nicht von vorher, aber ich denke mir ganz oft, dass wenn Menschen so anders werden und so, dass es denen einfach nicht so gut geht. Also würde ich das mal mutmaßen. Wahrscheinlich war das alles ein bisschen viel für den.
Das könnte ich mir auch vorstellen. Vielleicht sollte er sich auch irgendwie eine kurze Pause mal nehmen. Vielleicht, wenn es möglich ist, in so eine kleine Detox, Spa-Retreat. Hm.
Trash-TV-Detox.
Mensch. Aber Franzi, bei diesem Uhrzeitspiel, da werden ja dann auch Leute rausgewählt. Und das bringt uns ja direkt in eins der Hauptthemen, würde ich sagen. Nämlich diese Situation, wo die dann wieder in diesem Raum sind, wo es darum geht, wen wählen wir raus und wen wählen wir nicht raus.
Das ist krass, oder?
Mhm.
Ich finde, da geht's richtig ab.
Total. Und Franzi, ich habe das Gefühl, dass diese Folge der perfekte Anlass ist, um über Pick-Me Girls zu sprechen. Und ich finde, das ist so ein spannendes Thema. Und wir haben hier in diesen Folgen zwei Situationen, die verschiedene Aspekte von Pick-Me Girl-Tum veranschaulichen, finde ich zumindest. Einmal die Situation, die jetzt gerade aufkommt mit der Jenny, die dann sich eher den Männern anschließt als den Frauen und die eher was wählt, was für die Männer besser ist als für die Frauen. Und dann später die Situation, als die Jenny raus ist und der Yassin und der Paulina über die Jenny sprechen.
Aber Dina, magst du uns vielleicht mal erzählen, was ist denn überhaupt ein Pick-Me-Girl für alle, die das jetzt noch nicht gehört haben?
Franzi, das ist eine sehr gute Frage, denn das ist ja schon ein Begriff, der ganz viel herumgeworfen wird in den letzten Monaten, Jahren, wo man aber nicht genau weiß, was soll das überhaupt bedeuten. Und für so eine kurze Zusammenfassung von so popkulturellen Phänomenen, da finde ich eigentlich das Urban Dictionary immer ganz hilfreich. Und das sagt nämlich Folgendes. Da steht nämlich, dass ein Pick-Me-Girl ein Mädchen bzw. eine Frau ist, die männliche Bestätigung dadurch sucht, dass sie immer wieder direkt oder indirekt andeutet, dass sie nicht ist wie die anderen Frauen. Und Charakteristiken inkludieren dann laut dem Urban Dictionary sowas wie, dass eine Frau vor allem mit Männern abhängt und keine weiblichen Freundinnen hat, weil sie Männern in Anführungszeichen mehr vertraut, die viel entspannter und cooler sind. Die hat außerdem halt so stereotypisch männliche Interessen, wie zum Beispiel Bier trinken, Autos, Videospiele, die sie vielleicht eigentlich gar nicht so toll findet, aber für sich angenommen hat, um halt besser bei Männern anzukommen. Und als Konsequenz davon, dass sie unbedingt cool und anders als die anderen Frauen sein will, lässt sie sich dann halt zu viel von Männern gefallen. Und Franzi, was ich mich auch gefragt habe, die hatten da so ein paar Beispielsätze auch noch. Da habe ich mich gefragt, kennst du auch ein paar typische Pick-Me-Sätze, ein paar Beispielsätze? Was würde dir als erstes einfallen?
Mein Name ist Sophia Tomala. Nee, Spaß.
Das wäre ein ganz klarer Indikator. Da gibt es ja gar keinen Zweifel mehr.
Nee, Spaß. Also ein Beispielsatz ist sowas wie, Frauen sind mir einfach zu kompliziert. Ich klicke halt einfach besser mit Männern. Oder ja, natürlich auch dieses, ich bin nicht so wie die anderen Frauen. Und sich dann so klar abgrenzen wollen dadurch. Ja, sowas, ne?
Mhm, absolut. Und in den letzten Jahren hat dieser Begriff Pick-Me-Girl ja gefühlt echt so einen richtigen Boom erlebt. Ne? Und der wird immer wieder dafür benutzt, um das problematische Verhalten von Frauen online und offline auch zu benennen und zu kritisieren. Und es geht vor allem um so Verhalten, wenn Frauen so Stereotype von Frauen reproduzieren, wenn sie zum Beispiel solche Sachen sagen wie, Frauen sind immer so hysterisch, da müssen Frauen lernen, sich besser zu verhalten und so weiter und so fort. Also Frauenbashing quasi mit dem bewussten oder unbewussten Ziel, sich von der Gruppe der Frauen abzugrenzen und sich selber für Männer als attraktiver darzustellen. Und dass der Begriff Pick-Me-Girl, dass der so einen Boom hat, ich muss sagen, das finde ich schon gut. Ne? Denn ich bin froh eigentlich, dass wir uns jetzt bewusst darüber sind, dass es dieses Verhalten gibt und dass wir halt Worte dafür haben, um das Verhalten zu benennen und dadurch Frauen halt auch darauf aufmerksam machen können. Und gleichzeitig bin ich aber auch dafür, dass wir Pick-Me-Girls vielleicht ein bisschen mehr Liebe geben sollten. Denn ich finde ihr Verhalten, wenn ich ganz ehrlich bin, eigentlich nachvollziehbar.
Ja, also ich finde auch gut, dass der Begriff ein bisschen mehr benutzt wird, weil ich dadurch festgestellt habe, dass ich eine eigene Pick-Me-Girl-Vergangenheit habe. Aber vielleicht quatschen wir da gleich noch drüber.
Franzi, da geht es dir ganz genauso wie mir. Und da möchte ich gleich unbedingt noch ein paar tolle Beispiele von hören.
Das machen wir.
Aber um nochmal darauf zurückzukommen, ich finde auf jeden Fall, wir sollten Pick-Me-Girls kritisieren. Aber gleichzeitig sollten wir auch nicht vergessen, finde ich, dass dieses Verhalten nicht in so einem sozialen Vakuum entsteht, sondern dass es halt eine Antwort auf so patriarchale Machtstrukturen sind, in denen halt alle Mädchen aufwachsen. Und aus Transparenzgründen wollte ich da auch nochmal kurz zwischendurch einwerfen, dass ich nicht so ganz unvoreingenommen bin, also generell nicht, aber bei diesem Thema wahrscheinlich noch weniger als sonst, Denn genauso wie du bin ich halt auch ein recovered Pick-Me-Girl. Und es beeinflusst auch ganz sicherlich meine Gedanken zum Pick-Me-Tum und warum ich auch so viel Verständnis dafür habe. Und ich glaube, deswegen beschäftigt mich vielleicht auch die Frage so sehr, wieso werden Frauen Pick-Me-Girls? Beziehungsweise, wieso zeigen manche Frauen Pick-Me-Verhaltensweisen so sehr? Und wir haben ja gerade die Definition aus dem Urban Dictionary gehört. Damit haben wir angefangen. Und vielleicht fragt ihr euch auch, okay, was ist denn jetzt aber die offizielle Definition, die psychologische Definition? Und Franzia, muss ich dir sagen, da habe ich auch keine Ahnung. Denn die gibt es halt auch nicht. Denn obwohl diese ganze Pick-Me-Girl-Tum-Sache in der Popkultur oder zumindest in meiner Instagram-Bubble angekommen ist, ist es ja kein Phänomen, dem sich wissenschaftlich bzw. akademisch angenähert wurde. Und bei Google Scholar, da gibt es zum Beispiel zu dem Begriff Pick-Me-Girl nur 81 Treffer. Google Scholar ist so ein bisschen das akademische Google. 81 ist nicht viel.
Dina, 81 ist halt gar nichts. Nur einmal zum Vergleich, wenn man sowas eingibt wie Gender Stereotypes, dann kommen 1,4 Millionen Treffer. Krass, oder?
Allerdings. Und bei diesen 81 Treffern, da waren auch jetzt nicht wirklich Artikel dabei, die sich so ganz mit Pick-Me-Tum beschäftigen, sondern halt auch Sachen, wo das halt einmal kurz irgendwo erwähnt wird. Aber wir können zusammenfassen, akademisch wurde sich dem nicht so richtig angenähert, diesen ganzen Phänomen von Pick-Me-Tum. Aber offensichtlich stoppt mich nicht das davon, meine ganz eigene Theorie zu haben. Und die ist nämlich folgende.
Ich bin so gespannt.
Also, wir wachsen ja alle im Patriarchat auf, also in einer Gesellschaft, in der Männer so eine bevorzugte Stellung haben. Und von klein auf werden wir damit bombardiert, dass Frauen zwar nett, aber nicht besonders kompetent sind, dass Frauen sich toll um andere kümmern können, aber nicht sehr rational und nicht logisch sind. Und gleichzeitig wachsen wir dann mit so vielen misogynen, also frauenfeindlichen Aussagen auf, dass Frauen hysterisch und irrational sind, dramatisch und dass sie an diesen Ungerechtigkeiten, die ihnen oft widerfahren, selbst schuld sind. Sie werden keine Führungskräfte, weil sie nicht richtig verhandeln oder sich nicht richtig durchsetzen. Sie sind Übergriffen ausgesetzt, weil sie zu kurze Röcke haben. Und sie sind häuslicher Gewalt, sind sie auch selbst schuld, denn wieso verlassen sie nicht einfach ihre gewalttätigen Männer? Und wenn du also als junge Frau mit diesen misogynen Botschaften um dich herum aufwächst, ist es ja, finde ich, eigentlich kein Wunder, dass du sie auch annimmst, dass du die also dann internalisierst und dann auch frauenfeindliche Ausfassungen vertrittst. Und genau das ist ja dann internalisierte Misogynie.
Ja, da haben wir ja auch schon bei Are You The One drüber geredet, ne? Weißt du noch, bei der Jana? Die hat ja auch manchmal so misogyne Aussagen getätigt.
Kennt man wahrscheinlich, ne? Dass halt auch Frauen so sehr frauenfeindliche Aussagen tätigen. Und das sind dann immer Beispiele für, oder oft Beispiele für internalisierte Misogynie. Aber auf jeden Fall, du hast dann also als Frau dieses negative Bild von Frauen als Gruppe internalisiert. Und was ist dann der schlauste Umgang damit? Ich würde sagen, sich von der Gruppe der Frauen abzugrenzen und zu sagen, ja, Frauen sind irrational, zickig, uncool, hysterisch und oft an ihrem eigenen Leid selbst schuld, aber ich bin anders als die anderen Frauen. Und wir haben ja schon oft über Gruppenbildung gesprochen und dass Menschen so einen starken Drang haben, sich Gruppen anzuschließen und dazugehören wollen. Und ein wichtiger Teil dieser Theorie ist auch, dass man natürlich zu der guten Gruppe in Anführungszeichen dazugehören will. Und man will zur Gewinnergruppe gehören und zu der Gruppe, die positiv ist. Und wenn du aber als Frau immer wieder hörst, dass deine Gruppe, also die Gruppe der Frauen, abgewertet wird, dann finde ich das sehr verständlich, dass man damit so umgeht, dass man sich von der Gruppe der Frauen abgrenzt und mit aller Macht versucht, sich der anderen, der tollen Gruppe, nämlich der Gruppe der Männer, anzuschließen. Und genau, ein Ding bei Gruppen ist ja aber auch, dass man seine eigene Gruppe, also die In-Group, aufwertet und positive Gemeinsamkeiten unterstreicht und die andere Gruppe, also die Out-Group, abwertet. Also eine schlaue Strategie, um sich der Männergruppe anzuschließen, ist Gemeinsamkeiten herauszustellen. Also zum Beispiel, ich bin genauso unkompliziert wie ihr. Ich liebe Bier und Roast Steak. Kleiner Spoiler, sind alles Sachen, die ich schon genauso gesagt habe. Und die Gruppe, von der man sich distanzieren will, also die Frauengruppe, abzuwerten, indem man halt sowas sagt wie, Frauen sind hysterisch, kompliziert, irrational, reagieren immer über und schreien dauernd, sexuelle Belästigung. Oder halt zum Beispiel, Frauen, die sich über Sexismus beschweren, kriegen einfach zu wenig Komplimente. Und das hier ein Originalzitat von unserer lieben Sophia Thomalla.
Hat sie gesagt.
Hat sie gesagt. Ist schon Jahre her, aber es ist unvergessen. Franzi, das ist also hier meine Theorie und ich habe dazu keine Daten. Aber weißt du, wozu es Daten gibt? Zum Queen Bee-Effekt. Und das ist eine ganz bekannte Theorie aus dem Bereich der Arbeits- und Organisationspsychologie. Und der Queen Bee-Effekt, der beschreibt das Phänomen, dass in maskulinen Organisationskulturen, also Bereichen, wo ganz viele Männer arbeiten, so IT, Maschinenbau.
Oder in der offenen Wirtschaft.
Oder in der offenen Wirtschaft. Auf jeden Fall die Bereiche, wo nur Männer sind, dass halt da vor allem Frauen diejenigen sind, die es anderen Frauen schwer machen, die sie halt nicht befördern, die sie diskriminieren, diskreditieren, die sich gegenüber anderen Frauen so sehr schlecht verhalten. Und zwar noch mehr sogar als Männer. Und das findet man nicht nur in akademischen Untersuchungen, sondern tatsächlich höre ich das halt auch schon oft von Frauen, dass sie dann sagen, dass ihre weibliche Chefin zum Beispiel schlimmer ist als jeder Mann. Und die Dr. Rieser, die hat das mal ganz treffend so zusammengefasst, dass die Queen Bees, also die Frauen an der Spitze, die es anderen Frauen schwer machen, dass die vielleicht die Pygmy-Girls der Arbeitswelt sind. Und ich finde, treffender hätte man das eigentlich nicht sagen können. Denn es ist ja das gleiche Phänomen, ne? Man ist in einer Welt, in der schlecht über Frauen gesprochen wird und sie als Gruppe abgewertet werden. Und als Konsequenz daraus versucht man sich von dieser Gruppe der Frauen mit aller Macht abzugrenzen und klar zu zeigen, ich bin anders als die anderen, die Dummen, die Hysterischen, die, die bei jedem Kompliment direkt sexuelle Belästigung rufen, diese Frauen. Und ich habe die Forscherin von diesem Queen Bee-Effekt, habe ich schon öfter auf Konferenzen getroffen. Und die stören sich halt schon sehr daran, dass ihr Effekt halt so oft so falsch interpretiert wird. Denn es wird ja ganz oft gesagt, dass das, was sie finden, das Folgende ist, nämlich dass Frauen diejenigen sind, die besonders fies zu anderen Frauen sind. Aber was sie ja tatsächlich finden, ist, dass maskuline Unternehmenskulturen Frauen kreieren, die fies zu anderen Frauen sind.
Ein ganz erheblich wichtiger Unterschied.
Ein ganz wichtiger Unterschied. Und Franz, das bringt mich auch zu meinem Fazit, denn ich bin maximal genervt von Pick Me Girls. Ich finde, die müssen damit aufhören. Und es schadet uns allen. Aber gleichzeitig denke ich auch, wir sollten vielleicht nicht so sauer auf die Pick Me Girls sein, sondern sauer aufs Patriarchat, was die Pick Me Girls kreiert.
Ja, und die natürlich auch dafür belohnt. Weil es ist ja schon so, dass das funktioniert. Ist ja auch bei der Jenny jetzt so, ne? Die finden ja dann auf einmal alle ganz toll. Aber ich weiß nicht, also ich gehe da mit bei dem, was du sagst. Und gleichzeitig denke ich mir, auf eine Sophia Tomalla kann man trotzdem auch sauer sein. Weil die sollte das alles wissen. Es ist so ein bisschen, man kann sich auch weiterbilden, ne?
Ich persönlich bin, glaube ich, mit jüngeren Pick-Me-Girls, vielleicht auch, weil ich mich damit identifiziere. Ich glaube, je älter Frauen werden, desto saurer werde ich dann auf die. Weil ich mir denke, jetzt bist du doch eigentlich alt genug. Du müsstest es doch jetzt durchschauen. Jetzt ist die Zeit, um zu sagen, es ist eine patriarchale Verschwörung.
Aber vielleicht haben wir jetzt vergessen, worum es hier eigentlich geht. Und das ist The 50. Was hat das denn jetzt alles mit The 50 zu tun?
Franz, das ist eine gute Frage. Das war jetzt ein großes Stück Hintergrund. Aber das möchte ich jetzt auf The 50 anwenden. Denn ich finde, die Jenny hat in dieser Folge ganz klare Pick-Me-Verhaltensweisen. Und ich sage Pick-Me-Verhaltensweisen, weil ich finde, nur weil jemand diese Verhaltensweisen zeigt, ist die Person ja nicht automatisch ein Pick-Me-Girl. Und ich finde das auch schwierig, eine Person an sich als Pick-Me-Girl zu bezeichnen, weil das ja immer direkt so ein Riesending, so ein allumfassendes Ding ist, zu sagen, okay, die ist ein Pick-Me-Girl und dann macht das immer so direkt die ganze Person aus. Deswegen würde ich sagen, wir sagen, dass wir vielleicht eher von Pick-Me-Verhaltensweisen als von Pick-Me-Girl an sich sprechen sollten.
Das können wir auf jeden Fall machen, Nina. Allerdings, wenn es so systematisch ist, dass es immer, immer wieder passiert, dann können wir schon auch sagen, vielleicht Pick-Me-Girl wie bei Sophia Tomalla.
Das war auch gerade direkt, als ich gesprochen habe, das Beispiel, wo ich gesagt habe, okay, da will ich eine Ausnahme machen. Wenn das so offensichtlich ist. Ja.
Ja. Und immer wieder und seit Jahren. Das ist, ich finde, wir können einfach sagen, okay, wenn die Kriterien erfüllt sind, immer wieder und seit Jahren, dann sprechen wir jetzt ab jetzt von Pick-Me-Girls.
Und ich finde, bei Sophia Tomalla ist dieses Pick-Me-Girl-Tum ja schon ein großer Teil ihrer Identität oder zumindest ihrer Identität, die sie uns nach außen hin zeigt. Weil darauf capitalized sie ja auch, ne? Die hat ja ihre ganze Marke darauf aufgebaut, dass sie ein Pick-Me-Girl ist.
Ja, die macht unfassbar viel Geld damit. Und das ist ja bei der Jenny absolut nicht der Fall. Die versucht halt gerade dieses Spiel zu gewinnen und verhält sich dann halt einmal so. Und deswegen da gerne Pick-Me-Girl-Verhaltensweisen, Sophia Tomalla. Nein.
Aber jetzt zurück zu Jenny. Denn lass uns über ihre Pick-Me-Verhaltensweisen sprechen. Und zwar die, die ich erkenne, sind die folgenden. Erstmal, sie versucht zur Männergruppe dazuzugehören. Und die Gründe, die weiß ich jetzt nicht ganz genau, wahrscheinlich, weil sie denken, dass Frauen nicht so loyal sind und dass sie bei der Männergruppe vielleicht auch mehr Chancen hat. Oder aber vielleicht, weil sie einfach gerne von den Männern toll gefunden werden will. Und sie sagt ja hier auch, Männer haben das besser, raus zusammenzuhalten. Und gleichzeitig wertet sie ja auch die Frauen ab, indem sie sie Weiber nennt und sagt, ja, sowas machen Weiber. Und ich glaube, damit meint sie halt so, sich ein Messer in den Rücken rammen. Und später sagt sie dann ja sogar explizit, ich bin jetzt ein Kerl. Ganz klar dieses, ich schließe mich jetzt der Männergruppe an. Und der Tommy ist ja dann auch noch so nett, um uns zu verdeutlichen, wie das off abläuft. Denn der sagt ja im Off, die kann gerne ein Kerl sein und mit uns voten, aber die wird die Erste sein, die rausgewählt wird. Und ich finde, das zeigt auch nochmal ein großes Problem, was ja oft passiert, ne? Denn das Picknicktum, das schützt Frauen nicht. Vielleicht so auf Kurzsicht, aber ich denke, dass es halt oft dazu führt, dass man so eine schlechtere Position hat, weil dieses Cool-Girl-Tum ja bei allem, was man macht, was Männer nicht gefällt, so gegen einen verwendet werden kann. Also zum Beispiel so, du willst nicht, dass er mit seiner Ex-Freundin in Urlaub fährt, dass er absagt, spontan, dauernd, um was mit seinen Jungs zu machen. Du musst dauernd irgendwelches billiges Bier trinken. Und sobald du dich beschwerst, sagt er dann, ich dachte, du bist anders als die anderen Frauen. Und da kannst du ja dann nichts gegen sagen. Und ich glaube, es ist halt auch eben so, wie der Tommy sagt, ne? Am Ende halten Männer zusammen.
Ja, ganz genau. Und das ist ja auch so, dass die, also ich will jetzt nicht zu krass spoilern, aber die wird ja dann auch direkt rausgewählt. Also es zahlt sich ja überhaupt nicht aus für sie. Ja, und das, obwohl sie sagt ja sogar was, und das dachte ich auch noch, das ist ein klares Zeichen von Pick Me Girl. Sie sagt nämlich, ich möchte die letzte Frau hier sein. Das finde ich auch eine ziemlich krasse Aussage, wenn man darüber nachdenkt. Die sagt nicht, ich möchte die letzte Person hier sein, also ich möchte das Game gewinnen, das wäre ja völlig legitim, sondern sie sagt, ich möchte die letzte Frau hier sein, was ja auch wieder bedeutet, sie hat diese Annahme total internalisiert, dass es nur eine Frau geben kann. Und natürlich kann es nur eine Person geben, die das Spiel gewinnt, aber sie möchte die letzte Frau sein, sie möchte nicht die letzte Person im Spiel sein. Das ist krasser, internalisierter Shit.
Aber Franzi, wir gehen jetzt so hart mit den Pick-Me-Girls hier ins Gericht, aber du hast ja gerade schon mal angedeutet, dass du auch eine Pick-Me-Vergangenheit hast. Kannst du uns mehr darüber erzählen? Ich möchte, die Jenny und die Paulina stehen dann nicht so alleine da und ich finde das auch wichtig.
Ich finde das ganz wichtig und das ist auch immer generell ganz wichtig, dass man sein eigenes Verhalten auch reflektiert und auch sehen kann. Da war ich vielleicht auch einfach noch unaufgeklärt und habe mich einfach nicht so geil verhalten. Und bei mir war das definitiv der Fall. Also ich habe auf jeden Fall viel auch sowas gesagt wie, ich kann halt besser mit Jungs, weil die sind unkomplizierter, sowas habe ich gesagt. Was ich auch viel gemacht habe, ist so meine eigenen Emotionen runterzuschlucken und so zu tun, als hätte ich die nicht, damit ich nicht so als hysterisch oder ja zu weiblich wahrgenommen werde. Und dann eben, um auch mich da von denen abzuheben, die, weiß ich nicht, ihre Emotionen zeigen können, was ich jetzt heutzutage total als Stärke sehe. Und damals habe ich gedacht, ach, die sind doch doof. Wie können die sich so emotional und aufbrausend verhalten? Und eigentlich ist es ja einfach nur, eine menschliche Emotion zu haben, ist ja was total Gesundes und Wichtiges und Gutes. Und ich weiß gar nicht mehr, also es ist ja nicht mein Ziel, von meinen Emotionen abgeschottet zu sein. Ja, musste ich ganz viel reflektieren. Aber erzähl mir von dir, wo warst du im Pick Me Girl?
Ja, Franzi, das ist eigentlich genau die gleiche Geschichte. kann ich alles, was du sagst, kann ich so unterschreiben. Und ich glaube, was du auch sagst, es zieht ja auch oft, ne? Denn wir haben in meinem früheren Leben, in meinem Pick Me Girl Leben, in meiner Pick Me Girl Era, hat es tatsächlich auch funktioniert. Das haben mir tatsächlich oft Männer gesagt, du bist anders als die anderen Frauen. Und es hat sich immer wie ein Ritterschlag angefühlt.
Ja, mir wurde das tatsächlich auch oft gesagt. Und ich musste auch eben so lachen, als du von Bier trinken geredet hast, weil das war schon, ich habe mich in meiner Jugend auch sehr darüber definiert, dass ich echt gern Kölsch trinke und auch gut daran bin, viel Kölsch zu trinken.
Franz, ich habe genau das Gleiche. Ich habe auch immer nur Bier getrunken und gesagt, ach, ich bin nicht wie diese Frauen, die die ganze Zeit für 8 Euro so kleine Fruity-Cocktails trinken. Echte Männer, und da bin ich auch einer von, die trinken nur echtes Bier. Und vor allem auch nicht so ein Radler oder irgend so ein fruchtiges Bier mit Kirsch oder so einem Scheiß.
Auf gar keinen Fall. Die Fruity Cocktails habe ich auch sehr abgewertet.
Also meine Pick-Me-Vergangenheit ist jetzt schon länger her, zum Glück. Aber es hat schon noch einige Jahre gedauert. Und ich glaube, es war erst so vor 3, 4 Jahren, dass mir auf einmal aufgefallen ist, ich mag überhaupt kein Bier. Ich mag das nicht. Mir ist es zu bitter. Ich fühle mich danach schlecht. Das fühlt sich so schwer an. Ich mag kein Bier. Ich habe nur Bier getrunken, weil ich ein Pick-Me-Girl war. Und als mir das klar geworden ist, habe ich entschieden, ich werde nie wieder Bier trinken. Und seit 4 Jahren habe ich kein einziges Bier mehr getrunken. Und sobald Alkohol getrunken wird, bestelle ich mir entweder was Fruchtiges, Kleines, Spritziges kleines Säckchen oder einen kleinen Prosecco und ich mache das mit voller Liebe.
Wow, was selbst für ein Befreiungsschlag, Dina.
Total, selbst in den abgeranztesten kleinen Spelunken-Kneipen, okay, da bin ich jetzt nicht mehr so viel, aber selbst da, da sage ich, nein, ich will kein Bier, ich möchte einen kleinen Prosecco.
Stößchen.
Aber Franzi, wir sind mit unserem Pick-Me-Girl-Tum nicht alleine. Wir haben ja schon mal Jenny und das zweite Beispiel in unsere Reihe von dir, mir und Jenny muss sich auch noch die Paulina einreihen. Denn als die Jenny raus ist, verhält sich der Yasin widerlich und misogyn. Der spricht abfällig über die Jenny und über den Sex, den sie hatten. Und er sagt anscheinend sogar der Paulina, als ich gekommen bin, habe ich an dich gedacht.
Bah.
Franzi, wir müssen uns das auf der Zunge vergehen lassen.
Ja, und hat er nicht auch gesagt, in dem Moment, als ich sie gebumst habe, habe ich mich gefragt, was ich da überhaupt gemacht habe. Ich finde das wirklich richtig ekelhaft. Das ist, er stellt sie da als ein, ich finde, das klingt so, als ob die Jenny ein Stück Fleisch wäre oder so. Also ich finde das wirklich einfach gar nicht cool.
Absolut. Und nur weil es jetzt um Paulina geht, ich möchte, dass wir trotzdem uns nochmal ganz kurz einen Moment nehmen, um das nochmal ganz klar zu machen. Es ist absolut widerlich. Widerlich.
Ja, widerlich.
Aber Franzi, das Schlimme ist, solche Gespräche, die habe ich auch schon überhört. Und das haben wahrscheinlich viele Frauen auch schon mal gehört. Und wenn es nur in so Filmen war. Und der Gedanke von vielen in so Momenten ist ja dann wahrscheinlich, hoffentlich redet nie einer meiner ehemaligen Sexpartner jemals so über mich. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch das ist, was die Paulina jetzt denkt. Und ich kann mir vorstellen, dass sie sich vielleicht deswegen jetzt so klar abgrenzt von Frauen, über die so geredet wird, dass sie sich deswegen auf Yasins Seite schlägt und anstatt ihn in die Schranken zu weisen, einfach mitmacht. Und ich muss ihr sagen, auf eine Art verstehe ich das, ne? Weil dadurch, wie sie da mit einsteigt, sagt sie ja auch gleichzeitig, es ist Jennys Schuld, dass er so über sie redet. Jenny war blöd, Jenny hat sich was eingebildet, Jenny hat sich in Anführungszeichen hergegeben. Sie sagt ja sogar, da gibt man Arsch und dann wird man rausgewählt.
Aua.
Mhm. Und ich glaube, der Gedanke, dass es Jennys eigene Schuld war, dass ein Mann so über sie redet, der tröstet. Denn wenn wir davon ausgehen, dass es nicht an der Jenny lag, das heißt ja dann, dass wir damit rechnen müssen, dass uns das auch genauso passieren kann. Und ich glaube, dass es ähnlicher auch ist mit sexuellen Übergriffen, ne? Denn es ist ja so viel einfacher als Frau zu fragen, was hatte die an, wieso war sie alleine unterwegs, wieso war sie so betrunken und halt damit zu implizieren, dass die Frau selbst schuld war. Denn wenn die Frau nicht selbst schuld war, dann bedeutet das ja, dass uns das allen passieren kann. Und es ist ja so ein angsteinflößender Gedanke. Und ich glaube, deswegen ist es oft einfacher, zumindest für den Moment, sich einzureden, dass die Frau selbst schuld war, weil es dann bedeutet, mir kann es nicht passieren. Wenn ich mich nur anders verhalte als die, dann bin ich sicher.
Ganz genau. Und da gibt's auch Forschung zu. Also, dass das einerseits nicht nur Betroffene selbst machen, sich selber die Schuld zu geben als Funktion darauf, dass sie wieder Kontrolle über das Verhalten haben wollen. Und das ist so, also man macht das auch bei sich selbst, dass man sagt, ich hätte mich besser schützen sollen, ich hätte was anderes anziehen sollen, weil man dann denkt oder weil Betroffene eben dann denken, ah, okay, nächstes Mal wird's nicht passieren, ne? Und also eigentlich wirklich, um diese vermeintliche Kontrolle, wie du genau sagst, wiederherzustellen. Aber, was du auch gesagt hast, man macht das eben auch bei anderen Frauen. Und auch dazu gibt's Forschung, dass Frauen, die das mehr machen bei anderen Frauen, das machen, weil sie dann denken, dass sie sich so schützen können. Was halt leider ein Trugschluss ist. Wir können uns in dieser Gesellschaft nicht so verhalten, dass wir nie belästigt werden. Das ist einfach nicht möglich als weiblich gelesene Person. Und das ist traurig und das ist angsteinflößend und das ist schlimm, aber es ist die Wahrheit, denn es handelt sich um eine vermeintliche Kontrolle.
Absolut. Und dann muss ich auch nochmal sagen, so sehr ich das auch verstehen kann, dass man versucht, sich abzugrenzen, weil es ja einem so ein Gefühl von, ich habe Kontrolle über die Situation, keiner wird so über mich sprechen oder mir wird es nicht passieren, weil es einem diese vermeintliche Kontrolle gibt. Ich kann das verstehen und gleichzeitig, ich hätte mir von der Paulina einfach viel, viel mehr erhofft. Denn in so einem Moment, in diesem Moment, in dem sie und Yasin sind und der Yasin so schlecht über die Jenny spricht, finde ich, ist einfach die einzig richtige Reaktion einzuschreiten und nicht mitzumachen. Und mitmachen ist für mich ein ganz klares Pick-me-Verhalten. Und was ich finde, was man sich ja klar machen muss, ist, dass wenn ein Mann so über eine andere Frau redet, wird er mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch über dich so reden, sobald du ihm nicht mehr nützt. Denn es liegt nicht an Jenny, dass der Yasin so über sie redet. Es liegt an Yasin.
Ja. Und das ist ja auch, also sie denkt dann, dass wenn sie da mitmacht, dass er halt nicht über sie so sprechen wird. Und die waren ja auch sexuell intim. Das heißt, sie ist ja wirklich verletzlich auch dadurch in dieser Situation.
Mhm.
Aber ganz ehrlich, das ist einfach wahllos. Der Yasin kann im nächsten Moment von der Paulina genervt sein oder sie macht irgendwas, was ihm halt nicht in den Kram passt. Und dann macht er doch genau das Gleiche mit ihr. Und dann redet er vielleicht so über sie und ihr Sexleben und sagt, weiß ich nicht. Oh, ich weiß gar nicht, ich will das gar nicht wiederholen, was er alles sagen kann.
Absolut. Und Franzi, abschließend kann ich dir dazu nur sagen, mein Traum ist ja, dass wir irgendwann in einer Welt leben, in der so ein Verhalten, wie das von Yasin dazu führt, dass nie wieder eine Frau mit dir Sex hat.
Boah, das wäre so geil, ne?
Ja.
Ich finde, das ist die gerechte Strafe für den Yasin, dass man sagt, und das ist ja eigentlich wäre das ja naheliegend, dass man sagt, nee, ich möchte mit dir nicht schlafen, weil ich habe gehört, wie du danach über die Menschen sprichst, mit denen du schläfst. Wäre doch eigentlich die logische Schlussfolgerung, wenn da nicht die Gesellschaft wäre, die diese Strukturen und diese Denkmuster vorgibt, die dann sagen, ach, die blöde Serni, wenn die doch Arsch gibt, dann ist die doch selber schuld.
Mhm. Ja, du hast völlig recht. Und in der Gesellschaft, in der wir jetzt leben, wird das viel zu sehr verziehen. Und dem Yasin wird ja auch wieder verziehen. Ich habe gesehen, bei Instagram hat er so eine halbherzige Entschuldigung gemacht. Und ich glaube, damit ist er jetzt für viele Leute schon wieder rehabilitiert. Und ich finde, das geht einfach gar nicht.
Ich finde das richtig schlimm, ne?
Ja. Franzi, damit sind wir für mich aber auch schon in der Folge 12.
Yes, also in Folge 12 ist mir auf jeden Fall noch aufgefallen, dass die Paulina ja jetzt super viele Feinde hat, ne? Was klar, also irgendwie ist es logisch, dass das passiert ist, denn sie hatte diese Gruppe der Frauen, da hat sie sich angeschlossen, sie hat gesagt, ich bin loyal euch gegenüber und dann war sie es halt einfach nicht, ne? Sie hat dann, als es darum geht, wen sie rauswählen, gegen die Frauen gewählt. Und jetzt hat sie viele Feinde. Und das zeigt doch wiederum, dass Pick-me-Girl-Tum auch einfach keine gute Strategie ist, oder? Denn auch die Jenny wurde ja direkt rausgewählt, nachdem sie Pick-me-Girl war. Und deswegen, alles in allem, hat ich den Eindruck gewonnen. Ich habe irgendwie, als ich die ganzen Folgen gesehen habe, viel darüber nachgedacht, was sind denn alles gute Strategien, dass zum Beispiel die Rafa eine viel bessere Strategie fährt. Und dass sie das viel schlauer macht, weil die ist auf der einen Seite loyal den Menschen gegenüber, denen sie Loyalität verspricht. Und auf der anderen Seite übt sie sich auch ein bisschen in Zurückhaltung. Sie wird nicht zu krass als Konkurrenz wahrgenommen. Und dadurch, dass sich Paulina und zum Beispiel auch der Serkan ja so krass als Anführer begreifen wollen, feiert das, glaube ich, zurück. Weil die dadurch von den anderen rausgewählt werden, weil die zu krass als Konkurrenz wahrgenommen werden. Das heißt, ich glaube, die Rafa, ne? Ich bin jetzt ein Rafa-Fan. Ich sag's dir, wie es ist. Also spätestens, als sie gesagt hat, wir Girls halten zusammen und wirklich da total loyal war und dann nachher aber auch offen damit war, dass sie jetzt eine neue Strategie fährt. Ich bin jetzt ein Rafa-Fan und ich glaube, die macht das klug. Weil die ist allen sympathisch, die macht aber keine falschen Versprechungen, die ist loyal und ist auch nicht so, dass sie die Anführerin sein muss. Und ich glaube, das zahlt sich aus.
Franzi, ich bin völlig bei dir. Ich bin auch völliger Rafa-Fan. Franzi, was mir in der Folge 12 auch noch aufgefallen ist, ist der Serkan. Und was ich ganz spannend fand, ich weiß gar nicht mehr, was er genau gesagt hat, aber es gibt so eine Situation, in der der Serkan irgendwas sagt und dann macht der Paco dem Serkan so eine richtig deftige Ansage. Ich finde es einen sehr spannenden Unterschied, wie der Serkan sich jetzt dem Paco gegenüber verhält, denn ich würde sagen, der ist ja so richtig klein mit Hut, ne, nachdem der Paco dem so eine Ansage gemacht hat. Und das fand ich einen starken Kontrast zu dem, wie er sich in vorherigen Folgen dem Marius oder zum Beispiel der Anna auch.
Das haben wir auch bei der letzten Folge schon gesagt, dass der so ein bisschen einer eher nach, dass er eher so ein nach unten treten Vibe hat, ne? Und nicht, das möchte ich auch wieder sagen, nicht, dass irgendwie Anna oder Marius dem unterlegen werden, sondern einfach, dass er sich denkt, bei wem kann ich das erlauben? Und dann, wenn er denkt, andere sind auch so wie er drauf und sind eher einfach abwertend und hart, dann lässt er sich klein machen. Wie heißt das? Nach unten treten, nach oben lecken?
Ich weiß so genau, was du meinst. Ich finde, wir sollten das jetzt so nennen. Nach unten treten, nach oben lecken.
Ich weiß nicht, ob das richtig ist.
Ja, denn man hatte auch schon das Gefühl, dass so in Serkans Welt der Paco auf jeden Fall ganz oben steht, ne? Weil der Paco ja schon so oh Gott, ich möchte das Wort eigentlich nicht benutzen, aber der Paco ist ja schon so der ultimative Alpha-Typ. Der ist ja sehr groß, der ist so sehr breit. Ich glaube, der hat auch eine Bundeswehr-Vergangenheit. Ich glaube, deswegen strahlt er wahrscheinlich auch schon so diese Autorität aus. Der hat so eine feste Stimme. Und ja, demgegenüber traut der Serkan sich überhaupt nichts. Aber gegenüber Frauen und Männern so wie dem Marius, die vielleicht durch Unsicherheit herausstechen oder zumindest so gefühlte Unsicherheit, weil der Marius ja sich oft über sich selber lustig macht, ne? Bei denen kennt der Serkan gar nichts. Da tritt er so fest er kann. Finde ich
genau.
Keine schöne Angewohnheit.
Nee, finde ich hoch unsympathisch und dadurch rutscht er in meiner Hierarchie von wen ich mag ganz weit nach unten.
Ja, in meiner auch. Franzi, ich glaube, damit war es auch schon für diese 4 Folgen. Nächste Woche ist ja schon das Finale. Gib mir doch mal einen guten Tipp.
Ich bin so gespannt. Rafa.
Ja, das würde ich auch hoffen. Ich muss dir sagen, vielleicht bin ich da auch so beeinflusst, weil in meinem Kopf ich jetzt gerade gesagt habe, dass der Paco der ultimative Alpha ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass der Paco das gewinnt.
Ja, wenn so ist, wie die echte Welt aktuell noch ist, dann gewinnt der Paco das. Aber es wäre so schön, wenn es nicht so wäre.
Oh mein Gott, Franzi, jetzt wo du das gerade sagst, ne, The 50 ist eigentlich so ein perfekter Mini-Kosmos. Männer gegen Frauen, Männer halten zusammen, die Frauen wollen zusammenhalten, aber dann zerschlägt es sich, weil sie dann doch wieder von den Männern gut gefunden werden wollen. Es bilden sich viele Männer wollen der ultimative Alpha sein und am Ende ist es der große, breit gebaute Bundeswehrtyp, der es übernimmt und das Leben dann durchspielt und gewinnt.
Das heißt, The 50 ist auch eine Prognose von wo wir aktuell stehen in unserer Gesellschaft. Das heißt, lass uns alle hoffen, dass es nicht so schlecht um uns steht.
Ich hoffe, okay, dann ich drücke jetzt ganz fest der Rafa die Daumen, denn das fände ich wirklich eine gute Zukunftsprognose.
Das wäre so geil. Dann wüsste ich, die Welt ist gerettet.
Franzi, ich freue mich nächste Woche. Lass uns mal sehen, wer gewinnt. Ich bin ganz gespannt.
Mach's gut, Dina.
Tschüss.
Tschüss.
Das war Trashologin. Alle Aussagen in diesem Podcast sind nur unsere persönlichen Meinungen, die auf kurzen Fernsehausschnitten basieren. Wir stellen hier viele Vermutungen an, aber nichts davon sind unbestreitbare Fakten. Es könnte auch alles ganz anders sein. In der Psychotherapie kann man keine Ferndiagnosen stellen, deswegen ist auch nichts, was wir hier sagen, einer Diagnose gleichzusetzen. Wir geben in unserem Podcast manchmal Tipps und Ideen, was ihr ausprobieren könnt, aber der Podcast ist keine psychologische Beratung und wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht psychologische Unterstützung oder Psychotherapie, dann ruft bei der Terminservicestelle 116 117 an.